Ja, guten Abend. Ist immer wieder schön, hier zu sein. Vielleicht erzähle ich nur ganz kurz. Ich glaube, ich habe auf dem Kalender da im Büro gesehen, irgendwann Februar dürfte ich das letzte Mal da gewesen sein. Ist das richtig? Kurz vor der Hochzeit unseres Sohnes, also der hat tatsächlich Ja gesagt, ist jetzt schon ein halbes Jahr glücklich verheiratet. Die sind immer noch wie zwei frisch verliebte Turteltauben. Das geht jetzt schon 2,5 Jahre und lässt überhaupt nicht nach. Er ist jetzt kurz davor, seinen Masterabschluss zu machen und wird also dieses Jahr noch fertig und dann sucht er sich eine Arbeit. Die wohnen jetzt in der Nähe von Bad Kreuznach. Unsere Lisa ist nach wie vor in Darmstadt und unsere Alena in Bielefeld, beide am Studieren. Und wir sind jetzt alleine im Helpcenter und halten da die Stellung. Und wer da mehr Interesse hat, Infos, ich habe so ein paar Flyer hinten ausgelegt, da könnt ihr gerne zugreifen. Wir haben so ein Motto im Helpcenter, das lautet, noch einmal neu anfangen. Das fängt unsere Präsentation an über die Arbeit, so eine PowerPoint-Präsentation, die ist vertont, da kann man dann so mitverfolgen und die fängt genauso an, noch einmal neu anfangen. Und dann der zweite Satz, es ist niemals zu spät für einen neuen Anfang. Und genau das erleben Menschen heute, jetzt und seit 50 Jahren, nächstes Jahr werden wir 50 als Helpcenter, dass ein Neuanfang möglich ist, egal wie kaputt das Leben von einzelnen Menschen auch gewesen sein mag. Und die Bibel ist ja auch voll von Geschichten, wo Menschen sich total verändern, wo Menschen einen neuen Anfang starten, plötzlich ganz ihren Beruf wechseln, was auch immer, und plötzlich ganz neu beginnen. Und davon möchte ich auch eine Geschichte erzählen, die ihr alle kennt, aber nichtsdestotrotz. Mal gucken. Jetzt habe ich mir die Brille geholt, doch. Hier ist er. Es geht gerade noch ohne, aber ich setze doch lieber auf. Lukas Kapitel 5, und zwar ist es die Berufung vom Levi. Lukas Kapitel 5, Abvers 27. Da heißt es, und danach ging er hinaus, also er, Jesus, ging hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Ein Mann, der sich total verändert hat. Dieser Levi ist ja der Schreiber des Matthäusevangeliums, aber der war eigentlich von Beruf Zöllner. Das heißt, der war ein Jude und arbeitete aber für die Römer. Das ist schon mal schlecht, weil dann hat man die eigenen Leute quasi als Feinde, weil der war angestellt von den Römern und hatte dann einen Job, wo er sein eigenes Volk auch noch ausbeuten konnte, also mehr Zoll einnehmen konnte, als er durfte oder als die Römer verlangten. Hat er auch gemacht. Und deshalb waren solche Zöllner eben oft reich, aber gleichzeitig nicht so angesehen im Volk. Die wurden ja mit Sündern auf eine Stufe gestellt. Wie kann Jesus nur essen mit Zöllnern und Sündern? Also es war ja so, dass die Provinzen, dass da einfach Steuern eingezogen wurden und dann saß der da in so einem Zollhaus und Jesus kam da jetzt vorüber. Jetzt müssen wir uns den Levi mal vorstellen, wie schon gesagt, keine leichte Aufgabe, wenn man eine Staatsangehörigkeit hat, ein Volk hat, aber im eigenen Volk ein Außenseiter ist. Heute wird man wahrscheinlich sagen, der wurde wahrscheinlich gemobbt. Und das geht ja heute ganz schnell. Also ganz viele unserer Gäste waren Mobbingopfer. Und es geht total schnell. Unsere Tochter, also unsere älteste Tochter, war auch schon mal Mobbingopfer. Früher musste man irgendwie komisch aussehen oder vielleicht behindert sein oder irgendwie sonst wie komisch sein, dass man gemobbt wurde. Unsere Tochter ist hübsch, gut im Sport und auch mindestens durchschnittlich intelligent. Also die hat ihr Abi mit 1,2, also schon vielleicht ganz gut. Aber die wurde gemobbt. Wir wissen bis heute nicht den Grund. Aber sobald eine, und es geht ja über Internet auch viel schneller, da muss man sich nicht mal outen, wer man ist, sondern ganz anonym kann man da mobben. Und die Mobbingopfer, vielleicht kennt ihr das auch unter Kindern oder Enkeln, das ist ganz schnell. Kinder werden gemobbt, auch ohne Grund, nur weil einer sie auf dem Kieker hat. Aber gut, bei Levi war es ja zu Recht. Also das ist ja schon ein bisschen fies, das eigene Volk auszubeuten und auf Kosten der anderen zu leben. Aber jetzt kriegt er Besuch. Und das ist gut. Besuch vom Herrn. Jesus kam auf seine Wanderschaft genau dort vorbei, wo der Levi sitzt. Hast du auch schon mal Besuch von Jesus gehabt? Ist es nicht so, dass er uns nachgeht und uns holt, egal wo wir uns befinden, meinetwegen auf der Arbeit oder bis nach Nepal? Ich wollte ja nicht Jesus begegnen in Nepal, ich wollte einen Guru finden, der mir zeigt, wo es lang geht. Aber Jesus besucht mich dann in Nepal. Ich habe erst Jesus unser Schicksal gelesen und war dadurch motiviert, auch eine Bibel zu kaufen. Habe dann erst in Pokhara das Jesus unser Schicksal, dann in Kathmandu die Bibel gekauft, also nacheinander. Aber so fast richtig war es schon. Jesus besucht uns dort, wo wir sind. Wir müssen weder ins Kloster, machen ja viele gerne heutzutage, oder laufen den Jakobsweg oder was man alles so tut, um irgendwie Gott näher zu kommen. Dabei kommt doch Gott zu uns. Da ist doch auf die Erde schon gekommen, vor 2000 Jahren wurde er Mensch und er besucht uns heute noch da in der Situation, in der wir uns befinden. Und auch wenn wir schon Christen sind, ist Gott da zu Besuch, wo wir gerade sitzen. Gott kommt zu uns. Und wenn wir beten, reagiert doch Gott, oder? Antwortet er doch. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das war mein erstes Gebet, lange vor der Bekehrung. Das ist immer noch mein Lieblingsgebet, weil irgendwie werde ich manchmal fast erdrückt vor Not. Und ich muss dieses Gebet immer noch buchstabieren. Vor meiner Bekehrung habe ich immer nur Teil 1, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten, Komma oder Semikolon. Und dann, und du sollst mich preisen. Das habe ich natürlich als Unbekehrter nicht gemacht. Ich habe nur gebettelt und gebettelt und gebettelt. Ich hoffe, wir sind so weit gekommen, dass wir Gott preisen, weil wir erlebt haben, Gott hilft, Gott rettet. Er besucht uns. Und wir müssen uns vorstellen, gibt keinen Zufall, oder, bei Gott. Das nimmt genau den Weg, wo Levi sitzt, genau zum richtigen Zeitpunkt, als der Levi auch ihn braucht. Und ich bin davon überzeugt, Jesus sucht uns wie ein Hirte ein verlorenes Schaf und geht uns nach. Und wir gehen so schnell in die Irre. Aber wir können überall dort, wo wir sitzen, immer wieder Korrektur erfahren oder neuen Mut schöpfen. Jesus besucht uns dort, wo wir sind. Das Problem ist nur, wir wollen manchmal uns gar nicht besuchen lassen. Kennt ihr das auch? Ich komme doch alleine klar. Ich schaffe das schon. Ich habe doch auch was auf dem Kasten. Ich bin doch ein Mann. Also wie oft habe ich schon irgendwas repariert und dachte, man muss doch nicht immer für alles beten, oder? Aber manchmal hat man den Eindruck, Gott lässt einen so richtig auflaufen und dann werkelt man da eine Stunde rum und es klappt einfach nicht und man kriegt es nicht gebacken. hätten wir ja auch mal beten können. Und dann betet man endlich und manchmal klappt es sofort. Das habe ich so oft erlebt, aber ich habe es immer noch nicht kapiert. Es passiert immer wieder, dass ich es erstmal allein versuche. Können wir fragen, wer muss man denn für alles beten? Nee, muss man nicht. Man kann auch eine Stunde werken. Aber selbst wenn dann Gott nicht gleich hilft, das heißt ja nicht immer so, dass er mit dem Finger schnippt, aber dann tut man die Sache wenigstens mit Gott, oder? Dann bezieht man Gott in sein Handeln mit ein. Die Arbeit des Helpsenders besteht jetzt 50 Jahre. Und wir leben immer noch aus der Gnade. Wir brauchen immer noch Besuch von Jesus. Der muss jetzt unsere Gäste besuchen. Die müssen kapieren, dass Gott für sie da ist, dass Jesus lebt, dass er ihr Leben verändern möchte, dass er sie ruft. Und dann passiert viel. Wir haben jetzt einen neuen Gast bekommen, der hat gesagt, seine letzte Hoffnung ist er selbst hinter. Wie das manchmal so ist, sie waren dann schon in Kliniken, in therapeutischen Einrichtungen oder Psychiatrien, Selbstmord gefährdet. Und jetzt seine ganze Hoffnung, noch kein Christ, auf Selbstsender. Letztendlich auf Gott. Dass Gott ihn besucht. Dass Jesus auch bei ihm ans Herz, ich habe ihm dann Mut gemacht, Jesus wird bei dir ans Herz klopfen. Mach einfach auf, wenn er klopft. Und dann wird Veränderung geschehen. Dann passiert was in deinem Leben. Bei mir hat es 7 Jahre gedauert. Bevor ich nach Nepal gereist bin, habe ich ja schon lange alles Mögliche versucht. Ich wollte ja nicht, bevor ich einen Guru in Indien finde, habe ich ja alle möglichen Wege versucht, über Esoterik und was weiß ich was, Sinn, Erfüllung zu finden, bis ich endlich bereit war, mich von Gott besuchen zu lassen. Ich war vorbereitet. Und ich glaube, dieser Levi war auch vorbereitet. Gott ruft ihn. Folge mir nach. So ein kleiner Befehl, drei Worte. Folge mir nach. Wir wissen gar nicht, ob er seinen Namen gerufen hat, aber zumindest kannte er seinen Namen. Und wir wissen, Jesaja 43, Vers 10, Vers 1, diese bekannte Stelle, da spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das steht jetzt nicht da bei Levi, aber wir können es in etwa so übertragen. Levi, du gehörst mir. Ich habe dich auch erschaffen. Ich werde auch für dich am Kreuz sterben. Es war ja noch vor der endgültigen Erlösung. Ich werde auch für dich sterben, aber du musst mir nachfolgen. Ich weiß noch, wie ich mit einem anderen frisch Bekehrten geredet habe, so in der Zeit, als wir bei Willi, ich war auch mal bei Willi im Glaubensgrundkurs vor Jahrzehnten und habe dann mit einem Bekannten mal ausgetauscht, so Jesus, haben Evangelien gelesen und das ist ja immer so radikal. Jesus ruft ja öfter mal, er ruft die Söhne des Zebedeus und die stehen auch auf und folgen Jesus nach. Und dann sagte dieser Bruder, ja, ich weiß nicht, ob ich da einfach so alles stehen und liegen lassen könnte und ihm nachfolgen. Aber genau das möchte Gott. Er ruft uns mit Namen und das, wozu er uns ruft, sollen wir tun. Folge mir nach. Und der weiß nichts. Wo geht denn Jesus hin? Was hat denn Jesus vor? Als ich damals vor der Bekehrung stand, fiel mir der Schritt richtig schwer, weil ich wollte ja als nächste Reise nach Mexiko. Hatte ich schon geplant, ein Jahr später wollte ich nach Mexiko. Mindestens 3 Monate oder länger. Und jetzt ruft Gott während der Evangelisation, damals mit Larry Jans, jetzt ruft Jesus meinen Namen. Ja und dann? Da fällt die Mexiko-Reise wahrscheinlich flach. Oder meint ihr, Jesus latscht da nach Mexiko, nur damit ich da hinkomme und wegen mir geht er da mit mir voran? Mir war irgendwie klar, wenn ich mich bekehre, dann muss ich Jesus nachfolgen. keine Ahnung, wo der hinläuft, oder? Hast du eine Ahnung, wo dein Weg hinführt? Du weißt ja nicht mal, was morgen ist. Völliges Vertrauen. Da kommt jemand dahergelaufen, aber der Levi hatte schon von ihm gehört. Da kommt so ein Wanderprediger, das könnte der Messias sein. Man folgt jemandem nur, wenn man ihm vertraut, oder? Sonst könnte ja jeder kommen. Und heute gebraucht er Menschen. Jesus ruft nicht vom Himmel uns zu. Gott gebraucht oft Menschen, einen Prediger. Oder vielleicht sein Wort, was wir lesen. Oder wir hören eine Botschaft im Radio. Oder jemand sagt es uns, was wir zu tun haben. Ein Seelsorger, was auch immer. Gott gebraucht Menschen, die uns was sagen. Und wir sollten das tun. Gehorsam ist immer das Problem, aber wir sollten einfach mal gehorsam sein. Und das Erstaunliche ist, der Zöllner, der fackelt nicht lange, der verließ alles. Habt ihr schon mal gemerkt? Alles. Was ist alles? Ja, alles. Der verließ alles. Was war das alles? Ja, zuerst mal sein Geschäft. Wir wissen, der folgte tatsächlich Jesus nach, dann 3 Jahre durch die Wüste, ohne festen Wohnsitz. Und er war reich. Der setzte einfach alles in Sand. Wir kennen das ja ähnlich beim Zachäus, der alles Leute einlud, gib alles vierfach zurück, der hat ausgebeutet. Ich weiß gar nicht, ob er sich ein bisschen überschätzt hat, alles vierfach zurück, da bleibt bestimmt nichts mehr übrig, wenn er alle ausgezahlt hat. Und spätestens da merken wir, also bei mir ist es jetzt Zufall gewesen, ich hatte nur einen Schein in meinem Portemonnaie, also in dem Sinn durfte ich alles geben. Und dann war es schon peinlich, da kam ja noch ein Opfer und jetzt hätte ich mein Portemonnaie reinlegen müssen, weil es war schon alles weg. War jetzt gar nicht so viel drin, also das alles war jetzt bei mir gar nicht so viel, aber der Levi gab einfach alles. Bei mir war es damals die Mexiko-Reise. Herr, dir fällt flach. Und meine Zukunft, mein Beruf, keine Ahnung. Ich dachte ja damals, Gott will mich in eine Mission schicken. Willi sagte mir schon vor meiner Bekehrung, keine Ahnung, wer es denn da geritten hat, du bist der geborene Missionar. Ich war noch nicht mal bekehrt, aber schon der geborene Missionar. Was eine Last, da muss man sich bekehren und noch, weiß schon, man wird dann wahrscheinlich Missionar. Boah, da muss man wirklich alles verlassen, oder? Sogar die Heimat. Ich war ja auch bereit dazu. Wir wollten dann auch in die Mission. Gott hat uns Freude dazu geschenkt, aber plötzlich hat er doch die Pläne gehabt, dass wir in Deutschland bleiben dürfen oder sollen oder müssen, wie auch immer, das ist egal. Aber einfach treu sein, Ja sagen zu dem, was Gott will. Der hat die Kosten überschlagen. Der war wahrscheinlich in seinem ganzen Reichtum unzufrieden. Weil er wusste, das ist falsch. Das eigene Volk ausbeuten auf Kosten anderer leben, das ist nicht ganz koscher, hätten die Juden gesagt. Das ist nicht okay. Und oft ist es ja so, dass wir merken, unser Leben ist nicht ganz okay. Und genau das habe ich ja auch gemerkt. In Saus und Braus gelebt bis zu meiner Bekehrung, aber das tauchte nichts. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen, ein junger Mann bei mir sitzen, der hat schon fast alles erreicht. Eine eigene Firma, fährt einen BMW Q7, also das ist so der dickste, Entschuldigung, Audi Q7, der dickste Audi. Müsst ihr nicht wissen, wie der aussieht, aber also schon ein Monstrum und schweineteuer. Und dann erzählt er mir von seinen teuren Urlauben, keine Ahnung, wo der schon überall war, in seinen jungen Jahren. Und dann sagt er mir, ja, irgendwie war das schon alles. Der war total unzufrieden. Und ich konnte ihm dann Mut machen, da gibt es Veränderung. Da gibt es jemanden, der ruft. Aber der ist noch weit entfernt, weil er war Moslem. Aber man kann für ihn beten. Der frühere Chef von Bertelsmann und Arcando, habt ihr vielleicht schon gehört, also früher Karstadt Quelle, dieser Thomas Mittelhoff, der kam zum Glauben im Gefängnis. Der lebte vorher in Saus und Braus, im Luxus als Multimillionär, aber dann kam er eben wegen Untreue für 3 Jahre ins Gefängnis. Irgendwie hat man manchmal irgendwann schnell auch was auf dem Kerbholz, sobald man irgendwie so, keine Ahnung, warum man Millionär ist und vielfacher Millionär und dann plötzlich noch untreu wird oder irgendwie falsch handelt, wenn man Uli Hoeneß denken oder wen auch immer, und dann noch mehr Millionen. Irgendwie ist es die Geldgier wirklich die Wurzel allen Übels. Und dieser Thomas Mittelhoff wurde tatsächlich im Gefängnis besucht von Jesus. Doch toll, oder? Gerade einen Artikel gelesen von ihm. Und er sagt rückblickend, ich bin so dankbar, dass Jesus mich im Gefängnis besucht hat. Der ist jetzt arm. Sein Ruf ist ruiniert. Aber der folgt Jesus nach. Was ist jetzt wichtiger? Der hat Frieden. Der möchte nicht tauschen. Das war wie eine Droge, dieser Reichtum, der hat eine Yacht gehabt, da war er nie drauf. Also, das ist der Hammer. Oder hast du einmal gesehen? Ja, also, was ist denn das? Klar kannst du sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, aber was hast du denn davon? Sag doch lieber, mein Herr und mein Gott. Es lohnt sich, einfach Jesus nachzufolgen, aufzustehen, alles zu verlassen, diese Bereitschaft zu haben, ich folge dir nach, egal wo es hingeht. Kann das mir denn schaden? Bestimmt nicht. Jesus meint es doch gut. Und da, wo es hingeht, dann ist es gut für mich. Der hat die Kosten überschlagen. Und wir kennen ja auch die Stelle, wo Jesus sagt, Matthäus Evangelium, das schreibt ja Matthäus, also genau dieser Levi. Worte von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dieser Levi, dieser Matthäus war mühselig und beladen, trotz seines Reichtums, trotz seines Erfolgs. Beladen, beladen mit Sünde, beladen mit Schuld. Kennst du das auch? Schlechtes Gewissen? Wie das einen quälen kann, ich kenne das. Da kann man manchmal nicht schlafen, bis man die Sache geklärt hat. Wie machen das denn die Ungläubigen? Wie können die Dinge klären, wenn sie irgendjemand geschadet haben, wenn sie irgendwas Schlimmes angestellt haben? Das lässt sich manchmal nicht mehr wieder gut machen. Aber wir können mit unserer Last zu dem Herrn kommen. Also nur die Nachfolge natürlich. Und wir können auch Dinge wieder gut machen. Also Gott lässt ja nicht locker. Ich habe so viel, gut, ich war 26, aber da hatte ich schon so viel auf dem Kerbholz, was ich wieder gut machen musste. Und manchmal denkt man, ach, so manche Sachen, das lässt sich ja gar nicht wieder gut machen. Und dann vergisst man es vielleicht auch, aber der Heilige Geist lässt keine Ruhe. Kennst du das auch? Der nagt, der bringt uns Dinge in Erinnerung, der hilft uns dabei, Dinge zu klären. Und ich dachte, ich hätte schon längst alles bereinigt, aber da war eine Sache, die war noch offen. Vielleicht zeigt mir Gott auch noch irgendwas bald, was auch noch offen ist, aber die eine Sache, da bin ich doch mit 24, also 2 Jahre oder 1,5 Jahre vor meiner Bekehrung, bin ich mit 24 mal auf Glatteis gegen ein Geländer gefahren. Und das hatte so einen ganz kleinen Knick, also hat man gar nicht groß gesehen. Und als Ungläubiger macht man sich ja eh keinen Kopf wegen sowas. Wem sollst du das auch melden? Das Geländer gehörte der Gemeinde oder keine Ahnung wem. War auch nicht schlimm und es stand ja noch, hatte nur so einen kleinen Knick und er war auch wirklich nicht schlimm. Vielleicht hat er den auch schon gehabt vorher. Naja, und dann fährt man halt weiter und gut ist. Dann wurde ich Christ und aber irgendwie, es gab so viele Dinge zu klären, das geriet dann irgendwie in Vergessenheit, aber letztes Jahr ist das mir wieder eingefallen. Das ist mir schon mal eingefallen vor ein paar Jahren und da habe ich niemanden gefunden, wo ich irgendwie das, da wusste keiner, wie ich das wieder regeln könnte. Also die Versicherung greift sich an den Kopf, wenn ich anrufe. Ich habe vor 35 Jahren war ein Unfall. Ich habe die Versicherung schon dreimal gewechselt. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe da bei der Gemeinde Linsengericht angerufen und habe gesagt, ich habe da mal vor 36 Jahren einen Schaden verursacht und ich möchte gern einfach eine Summe, die habe ich mir selbst festgelegt, zahlen als Ausgleich für diesen Schaden. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was denkt da so ein Typ am anderen Apparat? Der muss bekloppt sein, oder? Oder Christ. Das sind ja meistens Christen, die sowas machen. Der hat sich natürlich riesig gefreut. Ich habe dann eine vierstellige Summe überwiesen, weil ich dachte, keine Ahnung, was das gekostet hat, aber das Geländer, das gibt es ja schon lange gar nicht mehr. Da ist ein neues. Schon kurz danach war da ein neues. Also nicht wegen dem Knick, hoffe ich, dann wäre es vielleicht doch teurer geworden, aber ich habe jetzt Frieden. Und ich habe sogar eine Spendenbescheinigung bekommen. Ich habe gespendet an die Gemeinde Linsengericht. Der Herr ist echt groß. Der Hammer ist, in dem Jahr, also als ich diese Spende bezahlt habe, irgendwie, da kam dann plötzlich Geld von woher auch immer. Das, ja, genau, prüfe den Herrn, wenn ihr Dinge klärt oder abgebt, ich habe plötzlich viel mehr Geld gehabt. Also am Jahresende. Und auch bei der Steuer plötzlich mehr Geld rausgekriegt, vielleicht aufgrund dieser Spende, aber vielleicht haben sie auch verrechnet. Keine Ahnung, ich bin so gesegnet. Nur weil ich in einer Kleinigkeit treu war. Lohnt es sich, dem Herrn nachzufolgen, auch im Kleinen treu zu sein? Willi hat es mir immer eingebläut. Musst im kleinen Dingen treu sein. Das segnet der Herr. Und der Zöllner, der vielleicht jahrelang schlechtes Gewissen hatte, bei Zachäus wissen wir es, der vierfach alles dann verschenkte. Und der hier in unserem Text lädt eben alle Zöllner ein und macht eine Party, richtet ein großes Mahl aus. Das verändert. Der wollte den Herrn ehren wahrscheinlich, der wollte seine Zugehörigkeit zu ihm bekennen. Und er wollte gleich seine Freunde mit diesem Herrn bekannt machen. Lädt die einfach alle ein. Genau, ähnlich wie bei Zachäus, der klettert vom Baum und macht gleich ein großes Fest, lädt auch Jesus ein. Also Party mit Jesus. Das verändert, oder? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir was zu feiern. Dann haben wir was zu erzählen, dann haben wir Frieden, dann ist unsere Last weg und dann können wir auch plötzlich anderen helfen, die wir vielleicht vorher ausgebeutet haben. Dann können wir plötzlich das umsetzen, was zum Beispiel im Epheserbrief, wie es da heißt, das habe ich gerade noch gelesen, Epheser 4. Wer gestohlen hat, Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also Diebe, was sollen die jetzt tun? Arbeiten statt stehlen. Und schaffen mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Genau das macht so ein Levi. Genau das macht der Zachäus. Wenn man vorher irgendwie was eingesteckt hat, jetzt verteile ich's. Genau das Gegenteil. Das ist Jesus, der uns verändert. Der uns Opfer bereit macht. Der uns plötzlich eine Botschaft auch, die wir weitergeben. Ob wir jetzt was dafür kriegen oder nicht, das Herr sorgt für uns, oder? Der hat bisher nur vom Gewinn anderer gelebt, oder? Und jetzt ist er plötzlich bereit abzugeben, dem Herrn zu vertrauen. Und das Interessante, die Geldkasse dann bei den Jüngern, die verwaltete ja der Einzige, der nicht ganz koscher war. Das ist doch der Hammer. Also Geld spielt irgendwie gar keine Rolle. Die vertrauten einfach. Zur Not spuckt dann halt so ein Goldfisch, das war kein Goldfisch, aber ein Taler aus. Also Plötzlich tut Gott Wunder, oder? Der versorgt uns doch, hat er doch versprochen. Und ich habe die Stelle schon mal erzählt, wie mir mal jemand Geld schuldete und ich war richtig ärgerlich und immer wenn ich den Bruder, war auch noch ein Bruder, immer wenn ich den gesehen habe, dachte ich, könnt ihr mir nicht langsam mal das Geld zurückgeben, ich brauche es doch gerade auch dringend. Und da war immer so ein bisschen unwirsch und ich habe schon geahnt, was Gott von mir will. Lass es ihm einfach, lass es ihm. Und ich brauche es doch auch, ich brauche es doch, der könnte es mir doch auch geben. Und da hat immer gute Ausreden gehabt. Und zwar so, als würde gerade, Herr, vertrau mir doch einfach. Was meint ihr, wann ich es zurückgekriegt habe? Als ich einfach Gott gesagt habe, okay, Herr, soll er es doch behalten. Vorher habe ich immer so, ich brauche es. Soll er es doch einfach behalten. Ich will nicht mehr danach krähen und nicht mehr blöd gucken, wenn ich ihn sehe. Und da gibt er mir es. Gott hat Humor, oder? Wie der uns manchmal prüft. Der Levi scheint die Lektion viel schneller begriffen zu haben als ich damals oder wir. Der fängt gleich an, eine Party zu feiern und zu essen und zu trinken. Und dann erregt er noch Anstoß. Auch unser Herr, dass er, warum ist er mit Zöllnern und Sündern, mit dem Abschaum, ja, mit den Kranken im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, genau. Wir kümmern uns um Kranke. Wir kümmern uns manchmal auch um Abschaum. Wir kümmern uns um Gestrandete. Wir kümmern uns um Schwache. Die Starken brauchen keinen Arzt, oder? Denen geht's doch gut. Und die wollen auch oft nichts von Jesus wissen. Und oft ist es schwierig, Menschen zu überzeugen, dass sie Hilfe brauchen. Und ich habe den Eindruck, bei Männern ist es noch schwerer. Da habe ich vor kurzem in Marburg, bin ich spazieren gegangen mit Anna abends und da plötzlich drehte so eine Frau gegenüberliegende Straße ihre Scheibe runter und fragte, ob ich ihr helfen könnte beim Ausparken. Habe ich dann auch gemacht, habe dann gezeigt, wie viel da noch fehlt und so. Und vorne und hinten. Und dann hat sie sich bedankt. Ich habe es schon mal erlebt, da hat eine Frau mich sogar einparken lassen. Also ich durfte ihr Auto, sie ist ausgestiegen. Das wird ein Mann nie machen. Der fragt nicht mal nach dem Weg. Da fährt er lieber dreimal falsch. Und einen anderen in sein Auto einsteigen lassen, damit der einparkt, also wie doof ist das denn? Ja, deshalb bekehren sich Männer auch wirklich, das ist richtig schwer. Oder auch ja zu sagen, wenn Gott oder die Frau so leise dem Mann Einflüsse hier, könntest du nicht das mal tun oder ändern oder da. Die Frauen haben es irgendwie leichter, die folgen manchmal einfach. Wer hilft heute? Na, beim Kuchenbacken, was weiß ich, oder irgendwie dienen, das sind die Frauen schnell beieinander. Vielleicht brauchen die Männer, dass sie mit Namen gerufen werden. Klaus, komm, mach das. Egal wie, aber es lohnt sich, folge mir nach. Und es bleibt eine Veränderung. Wir haben es schon gesehen bei Zachäus, siehe, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Boah, die Hälfte, der war auch reich. Und das andere, wenn er betrogen hat, gibt er vierfach zurück. Ich glaube, er hat sich bestimmt verrechnet. Der hat wahrscheinlich Schulden gemacht. Ich habe gerade die Biografie von Charles Dutt gelesen, also schon zum zweiten Mal. Keine Biografie, aber über sein Leben. Der war Millionär. Und er war der beste Cricketspieler in England. Und er hat einfach das Cricketspiel an den Nagel gehängt und hat seine Millionen weggespendet. Also müsst ihr jetzt nicht machen, aber habt ihr wahrscheinlich auch keine Millionen. Um dann wiederum zu leben von dem, was ihm gegeben wird. Da könnten wir ja sagen, wie doof kann man denn sein? Da hätte er doch gleich was behalten können. Aber der wollte einfach vertrauen. Einfach vertrauen und den Herrn prüfen, der wird schon für mich sorgen. Lass dich vom Herrn besuchen. Lass dich rufen und bekehre dich oder verändere das, wozu Gott dich rufen will. Und geh dahin, wo Gott dich ruft, egal wohin. Nachfolge lohnt sich. Wir werden unsere Lasten los. Wir haben nur dort Freude, wo Gott uns hinführt und nicht an dem Platz, wo wir unbedingt hinwollen. Und Gott verändert uns. Nichts bleibt, wie es war, oder? Das wünsche ich mir. Willi hat mal so gesagt, als ich noch jung bekehrt war, wir sind alle im Krankenhaus beim Herrn. Hier geht es ja auch um Kranke und Gerechte. Wir sind alle im Krankenhaus beim Herrn, sagte er damals zu mir, ich war frisch bekehrt. Nur ich bin schon länger, also er ist schon länger drin. Und das ist schön. Wir sind im Krankenhaus beim Herrn, in Pflege, in Arbeit. Und wir sollen bereit sein, auch, dass er an uns wirkt, uns verändert, uns auch heiliger macht, unsere Macken auch abschleift. Oder auch manchmal uns in Bewegung setzen, da wo er uns hinhaben will. Sind wir dazu bereit? Das wünsche ich mir. Amen.